kann. Mal schauen. Ich habe ein Wort heute für euch. Das habe ich schon vor 2 Wochen bekommen. Das habe ich auch schon an einer anderen Gemeinde gepredigt. Und ich habe diese Woche gemerkt, wie es mich immer noch sehr angesprochen hat. Es ist ein Prinzip im Wort Gottes, das ich heute darlegen möchte. Und wir werden anhand von einer Bibelstelle dieses Prinzip erarbeiten. Und das Prinzip oder die Predigt heute heißt: Der größere Segen. Der größere Segen. Lass uns mal aufschlagen, Exodus, Kapitel 32, also 2. Mose, Kapitel 32, ab Vers 7. Bevor wir in die Stelle gehen, müssen wir den Kontext klären. Kontext ist was unglaublich Wichtiges. Wir müssen den Kontext betrachten von der Geschichte. Wir müssen aber auch den Kontext betrachten der Person, nämlich Mose, um die es hier geht. Kennt ihr das? Wenn so Menschen was aus deinem Leben hören, du erzählst Menschen was aus deinem Leben und aufgrund von dem, was du sagst, bilden sie sich gleich ein Urteil über dich. Vielleicht kennst du es auch selber, aber ihr seid wahrscheinlich alle geistlicher als ich. Ich kenne das. Also, kennt ihr das, wenn man hört, okay, da ist ein Mensch, der hat zu kämpfen mit Alkohol und man bildet sich gleich ein Urteil über diesen Menschen. Der kriegt gleich einen Stempel. Alkoholiker. Bam. Aber du kennst nicht den Kontext seines Lebens. Du kennst nicht den Kontext, in dem er in diese Sucht geraten ist. Du kennst nicht den Kontext, in dem er steht. Und deswegen kannst du ihn nicht verstehen. Deswegen kannst du seine Schwachheit nicht verstehen. Und so müssen wir auch hier den Kontext betrachten. Und der Kontext ist unglaublich interessant. Mose hat eine sehr interessante Geschichte bis hierhin erlebt. Ursprünglich im Volk der Israeliten geboren, wurde er am Anfang seines Lebens ausgesondert, ist als Ägypter aufgewachsen, ja, wurde dann zum Mörder und floh ins Ausland und war 40 Jahre lang Ausländer. Und nach 40 Jahren begegnet ihm Gott und er beruft ihn für einen Auftrag, nämlich das Volk Israel herauszuführen aus dem Land Ägypten. Und Gott benutzt Mose und es passiert. Ja, Gott führt das Volk durch Mose hinaus und sie kommen in die Wüste. Und Gott sagt, okay, ich werde euch ein Gesetz geben. Ihr braucht eine Richtlinie von mir. Und er schickt Mose auf einen Berg und das Volk wartet. Und sie warten zu lange, ihrer Meinung nach, und fangen an, unzufrieden zu werden. Und so fangen sie an zu murren und zu sagen, ja, Gott ist nicht mehr da, weil der ist mit Mose da oben auf dem Berg. Und Mose ist nicht da, weil der ist mit Gott da oben auf dem Berg. Wir haben momentan keinen Führer. Wir brauchen irgendeinen Halt. Und sie gehen zu Aaron und sagen, bau uns ein goldenes Kalb. Bau uns einen Gott. Mach uns irgendetwas, wo wir einen Halt haben. Und an dieser Stelle steigen wir ein in die Geschichte. Der Herr sprach aber zu Mose, geh, steig hinab. Dein Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Weg abgewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt, das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Ist doch interessant, dass Gott zunächst einmal sagt, hey Mose, wir sind in einem Team. Ja? Also ich habe dich berufen, Mose, für diesen Auftrag. Wir sind ein Team. Und ich teile dir erstmal mit, was da abläuft. Ja? Gott bereitet Mose vor. bevor er runtergeht und mit eigenen Augen ansehen muss, was das Volk gerade macht, bereitet Gott ihn schon darauf vor. Und der Herr sprach zu Mose: Ich sehe, dass ein halsstarriges Volk ist. Lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie vertilge. Dafür will ich dich zum großen Volk machen. Mose aber flehte vor dem Herrn, seinem Gott, und sprach: Ach Herr, warum will dein Zorn entbrennen über dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus Ägyptenland geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen, er hat sie zum Unglück herausgeführt, dass er sie umbrächte im Gebirge und vertilgte sie von dem Erdboden? Kehre dich ab von deinem grimmigen Zorn und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und verheißen hast: Ich will eure Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel. Und das ganze Land, das ich verheißen habe, will ich eure Nachkommen geben. Und sie sollen es besitzen für ewig. Da gereute es den Herrn, das Unheil, das er seinem Volk zugedacht hatte. Wir werden heute über dieses Prinzip des größeren Segens sprechen. Und was ich sehr interessant finde hier, ist besonders der Vers 10, in dem Gott Mose ein Angebot macht. Gott sagt zu Mose: Ich mache dich zu einem großen Volk und die anderen verstoße ich. Das ist ein Riesenangebot. Ich weiß nicht, ob ihr euch im Klaren seid, wie krass dieses Angebot an dieser Stelle ist. Kennt ihr so ein ähnliches Angebot schon aus der Bibel? Ich mache dich zu einem großen Volk. Wer hat denn das zuerst bekommen? Abraham. Und das Volk Israel hat sich immer auf Abraham berufen. Versteht ihr die Kraft dieses Angebotes? Mose bekommt dasselbe Angebot, das Abraham damals bekommen hat. Mose bekommt denselben Segen vorgelegt, der Abraham damals gegeben wurde. Derselbe Segen. Die Frage ist: Wie entscheidet sich Mose? Einige würden sagen: Ja, okay, wenn er sich dafür entscheiden würde, den Segen anzunehmen, dann wäre es falsch. Er sollte ablehnen. Aber das stimmt nicht. Wir werden zunächst einmal darüber sprechen, in Bezug auf den größeren Segen, dass wir von Gott manchmal eine echte Wahl bekommen. Keine hinterlistige Angebotssache, wo wir einmal falsch und einmal richtig wählen können. Keine Falle, sondern ein echtes Angebot von Gott. Das fängt im Kleinen an. Zum Beispiel bei der Berufswahl. Ja? Wir können wählen, welchen Beruf wir ergreifen. Und wir haben nicht nur eine Auswahl. Gott hat in jeden Menschen verschiedene Begabungen hineingelegt. Und jeder Mensch hat die Wahl, in welche Richtung möchte ich gehen. Wir alle haben begrenzte Zeit. Und wir haben begrenzte Talente. Aber oft merken wir, dass unsere Zeit nicht ausreicht, alles zu entfachen und alles zu perfektionieren, was Gott uns gegeben hat. Richtig? Ich kann nicht sagen, ich werde Profi-Pianist, ich werde gut im Predigen, ich werde gut in Leitung, ich werde der beste Vater und schreibe Bücher darüber und so weiter. Irgendetwas muss ich wählen, wo ich sage: Was ist der größere Segen? Was ist der größere Segen? Das ist die Frage, die hier Mose gestellt wird. Es sind beides Segensangebote. Das ist ganz wichtig hier. Es sind beides Segensangebote, die Mose hier vorgelegt werden. Und Mose muss sehr schnell entscheiden: Nehme ich das Angebot an oder nicht? Und Mose fängt an, mit Gott zu argumentieren. Und die Argumentation von Mose finde ich sehr interessant, weil es etwas über ihn zeigt. Wisst ihr, dass Mose als der demütigste Mann beschrieben wird in der Bibel? Und ich glaube, das war ein Kernereignis für diese Charaktereigenschaft. Denn Mose sagt, warum willst du zornig sein über dein Volk? Warum sollen die Ägypter sagen, du hast sie vernichtet? Und warum gedenkst du nicht an das Wort, das du bereits gesprochen hast? Dass du Abraham, Isaak und Israel verheißen hast. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es geht heute um Entscheidung. Es geht darum, dass wir manchmal Weggabelung haben, wo wir eine echte Wahl haben. Und oft stehen wir vor dieser Weggabelung und überlegen uns, wohin soll ich gehen? Wir werden noch dazu kommen, dass es auch Weggabelungen gibt, die offensichtlich falsch sind. Also ein Weg offensichtlich falsch und ein Weg offensichtlich richtig. Nur hier ist das nicht so. Wie können wir die richtigen Entscheidungen treffen, die für uns zum größeren Segen werden? Ich glaube, das ist doch das, was wir wollen. Wir wollen auf dem Weg gehen, den Gott für uns möchte. Wir wollen auf dem Weg gehen, der für mich zum größten Segen wird. Da bin ich ganz ehrlich. Ja. Ich möchte den Weg gehen, der für die anderen Menschen um mich herum zum größten Segen wird. Ich möchte den Weg gehen, wo Gott sagt, das hast du gut gemacht. Nur oft bin ich nicht in der Lage, diese Entscheidung zu treffen. Und was Mose sagt, ist Folgendes. Gott, du hast bereits gesprochen. Du hast doch bereits etwas gesprochen. Damals zu Abraham, zu Isaak und zu Jakob. Du hast bereits ein Versprechen gegeben und Mose stützt sich auf dieses bereits gesprochene Versprechen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Leitsatz heute Morgen, den ich euch weitergeben möchte. Wenn du vor Entscheidungen stehst, wo du wirklich merkst, ich habe eine echte Wahl, es gibt nicht richtig oder falsch, verlasse dich auf das bereits gesprochene Wort Gottes. Verlasse dich auf das bereits gesprochene Wort Gottes. Es gibt eine sehr interessante Geschichte in 1. Könige 13. Ein Prophet bekommt einen Auftrag von Gott. Er soll von A nach B gehen. Und er soll weder trinken, noch essen, noch anhalten. Ziemlich simpler Auftrag. Gott sagt, du gehst von A nach B. Du isst nicht, du trinkst nicht, du hältst nicht an. Und Gott kommt zu einem anderen Propheten und sagt diesem Propheten, hör mal zu, ich habe einen Propheten da von A nach B geschickt. Geh und lade ihn ein. Und der Prophet geht los und kommt zu dem Propheten, der von A nach B gehen soll und sagt, hey, ich lade dich ein in mein Haus. Gott hat gesagt, ich soll dich einladen. Komm, wir essen und wir trinken. Und der Prophet sagt erst so, ja, nein, ich darf eigentlich nicht. Gott hat mir gesagt, ich soll von A nach B gehen, ohne anzuhalten, ohne zu essen und ohne zu trinken. Und der Prophet sagt, nein, komm mit mir mit. Und der Prophet, der von A nach B gehen soll, geht mit dem anderen Kollegen mit und sie essen und sie trinken. Und als sie dabei sind zu essen und zu trinken, spricht Gott zu dem Gastgeber und sagt, okay, und jetzt sage ihm, dass ich enttäuscht bin. Jetzt sage ihm, dass er seinen Auftrag verfehlt hat und jetzt sage ihm, dass ich ihn strafen werde. Das ist erstmal eine ganz komische Geschichte, ne? Weil erst sagt Gott, geh von A nach B und isst nichts und trinkt nichts und halt nicht an. Und dann sagt Gott einem anderen Propheten, er soll ihn einladen. Warum? Seine Prüfung. Nur, beide Angebote waren ein Segen. Das müssen wir verstehen. Das erste war ein Auftrag Gottes. Das zweite war aber auch nicht schlecht. Es ist nicht falsch zu essen, es ist nicht falsch zu trinken und es ist nicht falsch, mit einem Kollegen zusammen Gemeinschaft zu haben. Aber der Prophet hat sich nicht auf das bereits gesprochene Wort Gottes verlassen. Gott sagt, was ich gesagt habe, habe ich gesagt. Wir werden noch drüber sprechen, warum er hier sein Wort zurücknimmt. Ja. Das steht in der Bibel. 1. Könige 13. Diese Geschichten zeigen, Gott will, dass wir uns auf sein gesprochenes Wort verlassen. Warum? Weil wir in Gefahr sind, Kompromisse einzugehen. Paulus sagt Folgendes im Neuen Testament. Wenn jemand zu euch kommen würde und er würde ein anderes Evangelium bringen, als wir euch gebracht haben, lasst ihn nicht mal in euer Haus. Redet nicht mit ihm, habt keine Gemeinschaft mit ihm. Selbst wenn ein Engel des Herrn kommen würde, selbst wenn ein Engel des Herrn kommen würde und er würde euch ein anderes Evangelium geben, hört nicht darauf. Warum? Weil wir in Gefahr sind, Kompromisse zu machen. Viele von euch, da bin ich ziemlich sicher, haben in ihrem Leben bereits Versprechen von Gott bekommen. Vielleicht sogar in eurer Jugendzeit. Irgendeine Prophetie, die über euch ausgesprochen wurde. Und nach 10 Jahren merkt ihr, die Prophetie wird aber nicht ganz erfüllt. Ich sehe noch gar nichts. Und dann fangen wir an, Kompromisse zu machen, richtig? Ja, das war bestimmt nicht so gemeint. Da ist irgendein tieferer Sinn. Na, das muss irgendwie anders gemeint sein, weil ich sehe ja noch nichts davon. Nee, es ist anders gemeint. Ich habe nicht die Berufung bekommen, dass Gott was Großes durch mich machen wird. Er meint, ich komme dann am Ende in den Himmel und werde da erhöht. Okay, gut, das verstehe ich, ja. Oder wenn wir zugesprochen bekommen von Gott, den Gläubigen werden diese Zeichen folgen. Sie werden zum Beispiel Kranken die Hände auflegen und sie werden geheilt werden. Und ich habe das schon öfter erlebt, wenn ich Menschen die Hände auflege und ich bete um Heilung und ich frage, und ist es gut? Und dann sagen sie, ja, es ist besser. Ja, es ist schon viel besser. Es ist schon echt viel besser. Der Schmerz ist fast weg. Dann frage ich mich, was will Gott? Hat er gesagt, wenn ihr Leuten die Hände auflegt, dann wird der Schmerz weniger? Oder hat Gott gesagt, wenn ihr den Leuten die Hände auflegt, dann werden sie geheilt? Es gibt sogar eine Geschichte, wo Jesus das macht. Mit einem Blinden. Nimmt so Dreck und schmiert das in die Augen und so. Und, was siehst du? Ja, ich sehe alles ein bisschen verschwommen. Und Jesus könnte sagen, Halleluja, Gott hat gewirkt, er ist nicht mehr ganz blind. Ich meine, er sieht auch nicht richtig, aber er ist auch nicht blind. Ist auch schon ein Wunder. Aber Jesus betet ein zweites Mal. Ist auch eine interessante Geschichte, da gehen wir heute nicht genauer drauf ein, warum Jesus das machen muss. Aber wir sehen, dass wir oft Kompromisse eingehen können in den Versprechen Gottes. Richtig? Wir können Kompromisse eingehen in dem, was Gott zu mir gesagt hat. Nur ist das Gottes Wille? Wenn Abraham gesagt hätte, wo Gott ihm sagt, ne, hier, du wirst Vater eines großen Volkes werden, ach, er meint, ich werde ganz viele belehren wahrscheinlich. Ich werde irgendein geistliches Erbe weitergeben an Menschen. Nein, Abraham hat das nicht geglaubt. Abraham hat wirklich daran geglaubt, dass das, was Gott gesagt hat, gilt. Auch 10 Jahre später, weil die ersten 10 Jahre ist nämlich gar nichts passiert. Ja. Das hat gedauert, bis das Versprechen Gottes gewirkt hat. Ich habe Prophetien über mein Leben ausgesprochen bekommen, die noch nicht erfüllt worden sind. Aber ich habe auch schon Prophetien bekommen, die erfüllt worden sind. Viele von euch wissen es ja, ich habe einen schweren Herzfehler und so weiter und wurde als Kind operiert und wäre fast gestorben. Und in dieser Zeit, damals noch in Hamburg, hat die Gemeinde dort für mich gebetet. Und eine Frau hat eine Prophetie bekommen, ein Wort aus den Psalmen, wo steht, er wird leben und die Werke des Herrn verkündigen. Das wurde über mich ausgesprochen. Und meine Eltern haben es mir 18 Jahre lang nicht gesagt. Warum? Sie wollten nicht, dass ich in eine Richtung gedrängt werde. Sie wollten, dass das Wort Gottes wahr wird, ohne Manipulation. Und als ich angefangen habe, hier zu predigen und in Wangen, kamen meine Eltern auf mich zu und haben gesagt, Dave, damals, vor 18, 19, 20 Jahren, ja, wurde dieses Wort über dein Leben ausgesprochen. Und das ist jetzt wahr geworden, 20 Jahre später. 20 Jahre später. Und wir brauchen Geduld in diesen Dingen. Aber gebt das Wort Gottes nicht auf und macht keine Kompromisse. Ich glaube, dass Gott wirklich meint, was er sagt. So einfach ist das. Ich glaube, dass er meint, was er sagt. Ja. Klar spricht er manchmal in Rätseln und manchmal in Bildern, aber ganz ehrlich, wir wissen, dass die, die den Heiligen Geist haben, das auch verstehen können. Ja. Ich glaube, dass wir oft nur Kompromisse machen, weil wir Angst haben, dass wir falsch liegen könnten. Weil wir Angst haben, dass wir enttäuscht werden von Gott. Aber Gott enttäuscht uns nicht. Das glaube ich nicht. Lasst uns glauben, weil der Glaube setzt das Versprechen Gottes frei. Der Glaube setzt das Versprechen Gottes frei. Mose hat sich auf dieses Versprechen gesetzt. Und Mose überlegt, was ist der größere Segen? Und er weiß, Mose könnte das annehmen. Er wird zu einem neuen großen Volk. Oder aber er erinnert Gott an den Segen des bisherigen Volkes, von dem er jetzt ein Teil ist. Und er wählt den größeren Segen. Vielleicht den schwierigeren Segen. Ich meine, ich weiß nicht, wie es euch geht. Meine Frau hat gesagt, sie versteht gar nicht, was das Problem ist. Sie hat auf jeden Fall abgelehnt. Ich bin nicht so demütig. Ich hätte da Schwierigkeiten gehabt. Stellt euch vor, dass es nicht Satan kommt. Ja? Darüber sprechen wir auch gleich noch mit Jesus und so in der Wüste. Satan kommt und sagt, ah, ich biete dir ein tolles Geschenk an. Das ist Gott, der hier kommt. Und das weiß Mose. Ich persönlich hätte Schwierigkeiten gehabt, gleich zu sagen, nein Gott, das lehne ich ab. Dass du mich, Dave, zum Vater eines neuen Volkes machst. Gar kein Interesse. Nee, ganz ehrlich, ich hätte damit zu kämpfen gehabt. Und ich hätte wirklich überlegt, Gott, ist das das, was wirklich den größten Segen bewirkt? Ich hätte damit zu kämpfen gehabt. Und ich weiß nicht, ob ich so demütig gewesen wäre wie Mose. Zu sagen, das Volk, von dem er nie ein Teil war, deswegen habe ich das in den Kontext gesetzt. Mose hat mit diesem Volk ganz wenig zu tun. Die haben ihn immer abgelehnt. Ja, auch als er kam, war es schwierig. Auch als er die Plagen ins Land gebracht hat, war es schwierig. Als sie losgezogen sind, war es schwierig. Als sie vor dem Meer standen, war es schwierig. Immer haben sie schon gemurrt gegen ihn. Mose war ein Ausländer. Mose hätte einfach im Ausland bleiben können. Der hat ein tolles Leben gehabt. Der hat eine Frau gehabt, Kinder, hat einen Job gehabt, ne? Schafe hüten. Der hätte einfach da bleiben können. Was habe ich mit diesem Volk in der Gefangenschaft zu tun? Okay, ich darf nie mehr zurück, weil ich bin ein gesuchter Mörder. Aber whatever. Ich habe ein schönes Leben gehabt. Das hätte Mose sagen können. Was hat er mit diesem Volk zu tun? Aber Mose erbarmt sich diesem Volk und beruht sich auf den Segen, den Gott bereits gegeben hat. Er setzt den Segen des Volkes höher als seinen eigenen Segen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Manchmal haben wir so ein bisschen so Gebete, zum Beispiel bei Jugendlichen, ja. Man steht auf dem Mädel, ja. Total verliebt. Sie hat nur ein Problem. Der beste Kumpel ist auch in sie verliebt. Ah, das ist blöd, gell? Das ist schwierig. Und dann kommen oft folgende Gebete. Herr, schenk meinem Kumpel einfach eine noch bessere Freundin. Eine, die noch hübscher ist. Und lass mich dann sie. Ich nehme sie. Gib ihm was Besseres. Oder wir sehen ein Haus, das uns total gut gefällt. Einziges Problem, da wohnt noch jemand drin. Und wir beten, Herr, bitte gib mir dieses Haus, gib ihnen ein größeres Haus. Gib ihnen einfach ein größeres Haus. Lass mich dieses kleine Haus da bekommen, aber gib ihnen ein größeres Haus. Leute, das ist heuchlerisch. Ja? Das ist ein heuchlerisches Gebet. Da geht es nicht um den anderen, da geht es um dich. Ja? Wir versuchen nur Gott davon zu überzeugen, dass es ja legitim wäre, dass ich das bekomme. Ja? So sollen wir nicht denken. So hat auch Mose nicht gedacht. Er hat den Segen des anderen höher gestellt. Und wisst ihr was? Ich glaube, dass der größte Segen daraus kommt, wenn wir andere segnen. Amen. Wenn wir andere segnen, kommt der größte Segen für uns. Das ist meine tiefste Überzeugung und bisher auch meine Erfahrung. Das habe ich in Finanzen sehr stark erlebt, wo ich durfte schon sehr gute Zeiten haben finanziell und Zeiten, wo ich nicht genau wusste, kann ich jetzt noch mit meiner Karte einkaufen oder ist schon wieder leer. Aber ich habe erlebt, dass auch wenn ich in den Zeiten, wo ich nicht weiß, ob ich meinen Einkauf zahlen kann, wenn ich jemanden in Not sehe und ihm Geld gebe, ich habe erlebt, dass irgendwann nicht gleich im selben Augenblick, aber irgendwann der Segen Gottes zurückkommt. Wer viel sät, der wird auch viel ernten. So einfach ist das. Ja. Wer viel sät, wird auch viel ernten. Und Mose hat das erlebt. Mose hat so viel Segen gesät, bereits am Anfang mit diesem Volk, und war geduldig und war demütig, obwohl er wusste, was sie für einen Mist gebaut haben. Und Mose durfte erfahren, wie Gott ihn gebraucht hat, selbst als sich später seine eigenen Geschwister gegen ihn stellen. Aaron und Miriam. Selbst als sich seine eigenen Geschwister gegen ihn stellen und sich in eine Sache einmischen, die sie gar nichts angeht, nämlich, dass er mit einer Ausländerin verheiratet ist. Deswegen wieder Kontext. Die kommen und sagen, du bist mit einer Ausländerin verheiratet. Mose könnte sagen, ich hätte gar nicht zurückkommen müssen. Ihr klagt mich hier für etwas an. Ich hätte nicht mal zurückkommen müssen. Es gab damals noch nicht mal ein Gesetz, dass ich die nicht heiraten durfte. Das stand dann im Gesetz. Okay, keine Ausländer heiraten. Aber damals, da gab es kein Gesetz. Es war völlig legitim, dass er verheiratet war mit dieser Ausländerin. Und sie mischen sich in sein Leben ein und versuchen ihn da anzugreifen, weil sie unzufrieden sind. Ja? Aber Mose bleibt demütig, geht zum Herrn und sagt, was soll ich tun? Was soll ich tun? Wir haben echte Angebote von Gottes Segens. Aber es gibt auch Momente, da gibt es Versuchungen. Klassische Geschichte bei Jesus. Jesus wird vom Geist in die Wüste geführt und er bekommt Angebote, die zunächst einmal auch wieder gut wirken. Der Teufel kommt und sagt, du hast Hunger. Komm, mach doch den Stein zu Brot. Mach doch diesen Stein zu Brot. Und der Teufel versteht nicht, dass Jesus sowohl der Stein als auch das Brot ist. Das finde ich total interessant. Jesus ist der Eckstein und Jesus ist das Brot des Lebens. Er braucht das nicht. Ja? Und Jesus sagt, und das ist sehr interessant, wie argumentiert Jesus? Jesus argumentiert mit dem bereits gesprochenen Wort Gottes. Jesus sagt, es ist schön, dass du mir das anbietest, aber Gott hat bereits etwas gesagt. Und das gilt. Und dann kommt der Teufel wieder und sagt, okay, dann machen wir es so. Hol dir deine Ehre jetzt, wirf dich vom Tempel und die Engel fangen dich auf. Das steht auch im Wort, hat Gott auch gesprochen. Also der Teufel erkennt diese Taktik und sagt, ja gut, Gott hat auch gesagt, die Engel werden dich auffangen. Also springst du jetzt vom Dach und die Engel fangen dich und du kriegst jetzt schon deine Ehre. Und er weiß nicht, dass Jesus eine viel größere Ehre später bekommen soll. Jesus braucht das nicht. Und er verlässt sich auf das gesprochene Wort Gottes. Und dann kommt der Teufel wieder und sagt, okay, ich gebe dir mein ganzes Reich, alles, was ich habe, wenn du von mir niederfällst. Und Jesus sagt, das brauche ich nicht. Weil Jesus weiß, er wird ein viel größeres Reich empfangen. Und er verlässt sich auf das gesprochene Wort Gottes. Das ist doch faszinierend. Jesus kann diesen Versuchen allein deshalb widerstehen, weil er weiß, was Gott gesagt hat. Er weiß, was Gott gesagt hat. Die Sünde ist verlockend und sie scheint im ersten Moment ein Segen zu sein. Denn manchmal sind wir ja ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ist das jetzt ein echtes Angebot oder gibt es da ein falsch und richtig? Ne? Manchmal denken wir ja, beides gut. Aber wenn wir genauer prüfen würden, würden wir merken, eigentlich ist es keine Option. Eigentlich weiß ich schon, was ich tun soll. Nur das andere ist so verlockend. Wir sind sehr gut da drin, uns selbstgerecht zu machen, indem wir uns Sachen einreden. Also ich bin gut da drin, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin sehr gut da drin, ja, meine Entscheidungen selber zu legitimieren und zu sagen, ja, das ist schon richtig, weil irgendwo gibt es bestimmt eine Bibelstelle, die es rechtfertigt, ja, was ich gerade mache. Ich darf jetzt unfreundlich zu dem sein. Ja? Auge um Auge, Zahn um Zahn. So. Ja? Aber eigentlich weiß ich im Inneren, das ist eine Versuchung des Teufels. Das ist ein falsches Angebot. Und diese falschen Angebote gibt es. Sie scheinen ein Segen zu sein, aber wie können wir erkennen, in welche Richtung wir gehen sollen? Und ich glaube, das ist ganz stark über die Frage des Warum geht. Ist euch aufgefallen im Text? Mose argumentiert so mit Gott. Warum willst du deinen Zorn gegen dein Volk richten? Warum sollten die Ägypter sagen, er hat sie zum Unglück herausgeführt? Mose geht auf das Warum. Das ist mein Rat an dich. Geh auf das Warum. Was ist der Effekt? Warum? Was kommt dabei raus? Mose fragt diese Frage. Und es ist interessant, weil es zeigt, dass Mose einen anderen Geist hatte als das Volk. Das Volk hatte nämlich auch ein Angebot. Im selben Augenblick bekommt das Volk das Angebot, warten wir oder bauen wir uns einen neuen Gott? Da war eigentlich für uns klar, was richtig ist. Aber es zeigt, dass der Geist unterschiedlich war. Das Volk, und das ist wieder der Kontext der Geschichte, das Volk war 400 Jahre lang gefangen. Du kannst einen Menschen, der sein ganzes Leben lang gefangen war, nicht einfach in die Freiheit setzen und glauben, das funktioniert. Das ist wie mit wilden Tieren, die du fängst, zähmst und dann setzt es einfach wieder aus. Das funktioniert nicht. Die können da nicht existieren. Warum? Weil sie Sicherheit brauchen. Das Volk hat ständig gemurrt, wir wollen wieder zurück. Warum? Ist ganz einfach. Es ging in Ägypten zwar schlechter, aber sie hatten dort Sicherheit. Manchmal wählen wir Sicherheit höher als Segen. Ist doch so, oder? So oft wählen wir Sicherheit höher als Segen. Es gibt die Möglichkeit, dass Gott mich segnet, aber ich habe es lieber schön warm und kuschelig und sicher. Lieber alles safe, keine Überraschungen, aber wir verpassen einen Segen. Und das Volk hat nie gelernt, ohne Regeln zu existieren. Deswegen gibt ihnen Gott ja Regeln. Er sagt, ich will euch ja Regeln geben, wartet doch bitte ganz kurz. Aber das Volk ist nicht ausgehalten, dass ihre beiden Führer, Mose und Gott, weg sind. Sie gehen zum Nächsten, zu Aaron, und sagen, wir brauchen Sicherheit. Mach irgendwas. Hier ist kein Pharao. Hier ist kein Vorsteher. Hier ist kein Sklavenherr. Wir haben gerade keine Führung. Wir haben keine Sicherheit. Wir sind hier mitten in der Wüste. Mach irgendwas. Gib uns Sicherheit. Und deswegen baut Aaron, weil Aaron leider auch diesen Geist hatte. Das wird hier gezeigt. Aaron hätte ablehnen können. Hätte sagen können, was macht ihr denn? Wir warten jetzt einfach. Aber Aaron hatte auch diesen Geist der Gefangenschaft. Vielleicht hast du einen Geist der Gefangenschaft. Das kann sein heute Morgen. Dass du hier bist und du hast einen Geist der Gefangenschaft. Du bist noch in deinen alten Mustern drin. Und deswegen verpasst du den größeren Segen. Weil du dich nicht entscheiden kannst für das, was Gott dir anbietet. Aaron erlebt das, dass das alte Muster hochkommt. Aber Gott will, dass sie mündig werden. Und deswegen bietet er ihnen diese Wahl an. Und auch Mose bietet er diese Wahl an, weil er mündig werden soll. Mose hingegen war schon immer ein freier Mann. Das finde ich hier so interessant. Mose war immer ein freier Mann. Er war in Ägypten ein freier Mann. Gut, er musste dann fliehen. Aber im Ausland war er ein freier Mann. Er hat nie diesen Geist der Gefangenschaft gehabt. Nie. Und deswegen konnte er sich hier in dem Angebot von Gott frei entscheiden. Ich wünsche uns diese Freiheit. Es gibt einige Menschen, die sagen, Christen sind vom Denken befreit. Und ich würde eher sagen, Christen sind zum Denken befreit. Christen sind zum Denken befreit. Erst dadurch, dass wir befreit sind von der Knechtschaft der Sünde, dass wir befreit sind von unserem alten Wesen, haben wir doch die freie Wahl. Die Menschen, die ohne Gott sind, können sich nicht für ihn entscheiden. Das ist so. Die Bibel sagt, sie müssen sündigen. Sie können sich nicht dafür entscheiden, nicht zu sündigen. Nur, ich glaube, dass wir durch den Geist Gottes oft eine Wahl bekommen. Auch in unserem Handeln. Wir sind immer noch Sünder und wir haben immer noch das alte Wesen in uns. Ja, das ist so. Wir haben immer noch diesen Kampf, von dem Paulus beschreibt, das, was ich tun will, das tue ich nicht, was ich nicht tun will, das tue ich. Und aber wir haben eine Wahl von Gott. Gott macht uns mündig. Und wir sind keine Marionetten. Und das ist wieder dieser Kompromiss, in den wir oft gehen. Wenn wir sündigen, oh, der böse Teufel. Ja, kann ich gar nichts machen. Wenn der kommt, der ist viel stärker als ich. Wisst ihr, dass schon am Anfang der Bibel steht, dass Jesus die Schlange zertritt? Und wisst ihr, dass in der Bibel steht, dass wir erhoben werden als Könige und Priester? Wisst ihr, dass drin steht, dass wir am Ende richten werden über Engel? Das ist unsere Rolle. Nicht, oh, der böse Teufel, ich kann gar nichts machen. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Die Frage ist, haben wir einen Gefangenen oder einen befreiten Geist? Und diesen befreiten Geist kriegen wir besonders in der Gemeinschaft mit Gott. Er kann dich befreien von diesem Geist. Und er kann dazu führen, dass du den größeren Segen wählen kannst. Und wir haben jetzt Angebote so als Prüfung, ja, wo Gott sagt, du kannst wählen, aber es gibt einen größeren Segen. Und es gibt Angebote, da müssten wir erkennen, okay, da gibt es richtig und falsch. Aber es gibt auch Angebote, die völlig frei sind. Zum Beispiel Salomo. Gott fragt Salomo, was willst du? Das war kein Multiple-Choice-Test. Ja? Entweder den Segen oder den Segen. A oder B. Richtig oder falsch. Gott sagt Salomo, was möchtest du? Wünsch dir irgendwas? Und er hätte sich alles wünschen können. Und Gott hätte ihm alles gegeben. Aber Salomo wählt den größeren Segen. Erkennt ihr dieses Prinzip langsam? Salomo erkennt den größeren Segen. Was ist der größere Segen für mein Volk? Für die Mitmenschen um mich herum? Und Gott belohnt das. Auch Israel, ja? Später, als sie schon im Land Kanaan sind und so weiter und sie haben sich niedergesiedelt und so, werden sie unzufrieden. Und sie sagen wieder, weil sie immer noch diesen Geist der Knechtschaft haben, wir brauchen einen König. Wir brauchen einen König, wir brauchen Sicherheit. Dieser Geist ging nie weg aus Israel. Nie. Bis heute nicht. Sie haben immer noch den Geist der Knechtschaft. Leider immer noch. Sie nehmen das Gesetz und sagen, das ist unsere Sicherheit. Und dabei ist es eine Weisung. Das Gesetz macht nicht sicher. Das Gesetz verdammt uns, weil wir es nicht erfüllen können. Das ist eine Weisung, die von Gott gedacht ist. Sie sagen, wir wollen einen König. Wir brauchen Sicherheit. Gott reicht uns nicht als König. Der ist nicht da. Den sehen wir nicht. Dem können wir nicht die Füße küssen. Wir brauchen einen König. Und Gott lässt diese Wahl zu. Er sagt ihnen, wenn ihr diesen König wählt, kann es sein, dass ihr Schaden davon tragt. Wenn ihr nicht in meinen Geboten lebt, wird der König ein Nachteil sein für euch. Er kann ein Segen sein für euch, aber er kann ein Nachteil sein für euch. Aber ihr habt die freie Wahl. Ich werde euch nicht daran hindern. Und das Volk macht hier die falsche Wahl. Sie nehmen den kleineren Segen. Sie nehmen den Segen des Königs. Und wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Wir hatten viele gute Könige in Israel. David war ein sehr guter König. Aber wir hatten auch Könige, die unglaublich grausam, hartherzig und böse waren. Und Gott lässt es trotzdem zu. Warum? Gott will, dass wir mündig werden. Ich glaube, das ist ein Riesenziel von ihm. Bis zum Ende unseres Lebens will er, dass wir in ein tieferes Verständnis kommen von dem, wer er ist und wer wir sind. Und wer der andere ist. In der Bibel steht, alles ist euch erlaubt, aber... Ja, Paulus sagt an zwei Stellen, alles ist euch erlaubt, ist auch wieder im Kontext zu betrachten, da geht es nicht um Ehebruch oder Sünde oder so, sondern da geht es um das alte Gesetz. Ja, da geht es zum Beispiel um Götzenopferfleisch und solche Dinge. Und er sagt, alles ist euch erlaubt, aber, was ist der größere Segen? Du hast zwei Prüfkriterien. Erstens, nicht alles dient dir zum Besten. Gottes größerer Segen dient dir zum Besten. Nicht zum Guten, nicht zu bisschen Heilung, nicht bisschen toll. zum Besten. Das ist Gottes Ziel für dich. Ist doch unglaublich cool, oder? Dass Gott sagt, er will das Beste für dich. Und es gibt Dinge, die dienen dir nicht zum Besten. Nun, du hast die Wahl. Du kannst zu Burger King gehen, jeden Tag, und kannst dich vollfressen mit Burgern. Ist dir völlig erlaubt und Gott wird keinen Blitz vom Himmel schicken, um dich zu strafen. Die Frage ist nur, ob es der größere Segen ist für dich. Auf Dauer nicht, würde ich mal sagen. Ja. Und die andere Sache ist, wo er sagt, alles ist dich erlaubt, aber nichts soll dich binden. Du darfst eine rauchen gehen. Gott wird dich nicht strafen. Und ich verdamme dich nicht dafür. Nur du wirst selber erleben, dass wenn du manche Dinge übertreibst, wirst du gebunden sein. Und die Frage ist das der größere Segen? Und sollten wir manchmal lieber nicht sagen, dann lasse ich lieber die Finger davon, weil ich in Gefahr stehe, süchtig zu werden, weil ich in Gefahr stehe, gebunden zu werden, weil ich in Gefahr stehe, wieder einen geknechteten Geist zu bekommen. Manche Menschen, manche Christen wollen freiwillig diesen geknechteten Geist. Scheint es mir manchmal. Ich auch. Weil die Begierde so groß ist. Ich will so viel essen. Ich will das jetzt essen. Und ich will mir so viel Süßigkeiten kaufen. Ich habe in meiner Ehe innerhalb von einem Jahr 15 Kilo zugenommen. Und wir machen jetzt gerade wieder Abnehmkurs. Und natürlich ist es toll, wenn man sich jeden Tag Süßigkeiten reinstopft. Während dem Studieren, ich war kurz vor meinem Examen, ganzen Tag nur irgendwas Süßigkeiten um mich rum gelernt. Ne? Nur ungesundes Zeug reingefuttert, Chips, Süßigkeiten. Und ich habe nicht nachgedacht, ist das wirklich klug? Ist das wirklich klug? Es diente mir nicht zum Besten und es hat mich gebunden. Weil es ist gar nicht so leicht, von solchen Sachen wieder runterzukommen. Weil dein Körper an so einen Zuckerspiegel gewöhnt ist, kriegst du nämlich Entzugserscheinungen, sobald du aufhörst. Das habe ich jetzt erlebt. Wenn man aufhört, so viel Süßigkeiten zu essen, kriegt man Entzugserscheinungen. Das ist echt krass. Trotzdem habe ich die Wahl. Gott wird mich nie aktiv dafür strafen, dass ich Süßigkeiten esse ohne Ende. Nur irgendwann komme ich halt hier reingerollt. Ich strafe mich einfach selber. Das ist so. Gott gibt uns die Wahl, aber er weiß auch, wir können uns selber strafen. Er hat ein System sich ausgedacht, das wirklich gut ist. Die Frage ist, wie erkennen wir es? Es gibt immer eine zweite Wahl. Immer. Bei Gott. Gott zwingt dich zu nichts. Ich habe gestern an der Klausur mit jemandem, an einer Leitungsklausur mit jemandem gesprochen, weil ganz viele Christen, wenn ich so dieses Muss, du musst das tun, das mache ich manchmal in Predigten, wir müssen das tun, dann sagen ganz viele, Dave, man muss gar nichts. Dann sage ich, da hast du recht. Man muss gar nichts, außer mit den Konsequenzen leben. Man muss gar nichts, außer mit den Konsequenzen leben. Gott sagt nicht, du musst das tun, weil ich bin Spielverderber. Darum geht's nicht. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass Gott weiß, was gut ist für uns. Und er lässt uns immer eine zweite Wahl. Mose hatte eine legitime Entscheidung. Die Frage war nur, und das ist meine Frage am Schluss, bei jeder Wahl, vor der du stehst, was verändert deinen Charakter zu dem hin, wer Gott ist? Welche Wahl verändert deinen Charakter mehr zu dem hin, wer Gott ist? Mose hätte sagen können, ich bin der Neue, aber hätte das etwas erzeugt in ihm, was gut ist? Vielleicht wäre Mose nie der demütige Mann geworden, der er am Ende war. Vielleicht hätte das seine Demut gebrochen. Vielleicht, ich weiß es nicht. Aber die Gefahr hätte bestanden. Viel mehr, als wenn er weiß, er ist ein Niemand, der zu einem Niemandsvolk kommt, mit dem er nichts zu tun hat, aber er hat einen Auftrag und er hält durch bis zum Ende. Mach dir das bewusst. Gott gibt dir eine Wahl. Gott spricht zu dir. Gedenke an das, was Gott schon dir gesprochen hat. Gedenk dran, was Gott schon gesprochen hat und verlass dich darauf. Überlege, was Gott möchte und überlege, was es für einen Effekt hat, wenn du diese Entscheidung triffst. Und ich glaube, dass du einen unglaublich großen Segen bekommen wirst von Gott. Amen.